Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, die sich vor allem darum dreht, wie junge Menschen ihren Glauben ausdrücken.
Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, dass da irgendeine Kraft ist, da könnte man dann zurückfragen, und inwiefern ist denn das anders als Gott? Und da ist es schon eine Herausforderung, gerade für das Jugendalter auch das Verbindende darin zu entdecken oder aber auch einfach das Stehen zu lassen. Also dass andere Leute einfach in anderer Art und Weise glauben.
Das sagt die Pfarrerin und Religionsforscherin Muriel Koch über die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden. Ohne die Corona-Pandemie würden jetzt im Mai und Juni ja viele dieser Feiern stattfinden, bei denen evangelische Jugendliche ihre Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinde bestätigen. Aber ist das wirklich noch angesagt in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen von der Institution Kirche abwenden? Wie sieht postmoderner Konfirmandenunterricht heute aus? Kann er einen persönlichen Glaubensstil befördern? In manchen Parks oder auf eigens gebauten Bahnen sieht man sie jetzt wieder trainieren. Vor allem junge Leute sind es, die da immer und immer wieder mit ihrem Skateboard oder mit dem BMX-Rad eine Figur bis zur Perfektion üben. Ihre Performance stellen sie dann aus verschiedenen solcher Elemente individuell zusammen. Freestyle nennt sich das. Und es gibt ihn auch beim Skifahren, im Jazz oder im Rap. Dieser Freistil, der scheint ja ganz gut zu passen zu unserer Gesellschaft mit dieser starken Betonung von Freiheit und Individualität. Aber was heißt das nun für die Religion? Der evangelische Pfarrer Uwe Habenicht hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, in dem er für eine Freestyle-Religion plädiert. Untertitel: Eigensinnig, kooperativ und weltzugewandt. Eine Spiritualität für das 21. Jahrhundert. Ich bin jetzt mit ihm verbunden. Herr Habenicht, eine Ihrer Inspirationsquellen scheint ja tatsächlich das Sporttraining Ihrer Kinder gewesen zu sein. Warum?
Ja, es ist genau so, dass ich viele, viele Jahre lang abends in Turnhallen gesessen habe und meinen Kindern zugeschaut habe beim Parkour-Training. Und wenn man über Religion professionell nachdenkt, wie ich als Pfarrer, dann kommen einem natürlich so Gedanken, wenn man sieht, wie Kinder und Jugendliche und zum Teil ja auch Erwachsene sehr lange und sehr konzentriert an einzelnen Figuren arbeitet. Und wenn man dann sieht, was da rauskommt, dann denkt man sich, so müsste doch Religion sein. Leicht und mit Schwung, eigensinnig und zugleich eine Gruppe, die miteinander trainiert. Das war eine meiner Inspirationsquellen.
Religionssoziologen und Soziologinnen sprechen ja gern von einer Bastelreligion, also wenn Menschen sich zum Beispiel ihre Spiritualität aus so ein bisschen geistlicher Musik von Johann Sebastian Bach zusammen basteln, aus den 99 Gottesnamen im Islam, dann noch ein paar Yoga-Elemente dazu und vielleicht noch einen kleinen hinduistisch inspirierten Hausaltar. Konservative Religionsvertreter schreien dann natürlich gleich, das sei verwerflicher Synkretismus. Wo ist da jetzt Ihre Freestyle-Religion zu verorten?
Also erstmal glaube ich, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir als Kirchen viel offener, viel freundlicher und vor allem viel milder auf unsere Zeitgenossinnen und Zeitgenossen blicken. Bastelreligion, das hört sich wahnsinnig negativ an und man sieht, wenn man das so bezeichnet, nicht die Not, die dahinter steht. Mein Buch versucht ja klarzumachen, Menschen fangen an, sich selber eine Spiritualität zu gestalten, weil Spiritualität zum eigenen Leben passen muss. Und das, was die Kirchen anbieten in großen Teilen, passt offenbar nicht zu dem, was Menschen brauchen. Von daher liegt mir sehr daran zu verstehen, was brauchen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, um wirklich eine Religion zu haben, die tragfähig ist, die Belastungen aushält. Von daher bin ich jemand, der mit sehr offenen Augen versucht, Menschen zuzuschauen bei dem, was sie tun und zu sagen, müssen wir als Kirchen uns in dieser Richtung bewegen, weniger dogmatisch, weniger festgelegt und einfach viel offener sein.
Aber Sie sagen das ja trotzdem als evangelischer Pfarrer. Also wenn Sie jetzt als Pfarrer oder als Kirche jemanden begleiten bei seiner Suche, müssen Sie dann doch irgendwann sagen, Moment, aber hier steht jetzt nicht mehr Christus im Zentrum. Das können wir eigentlich als christliche Kirche nicht mit unseren Grundsätzen vereinbaren? Oder sind Sie offen für alles auf die Gefahr hin, dass tatsächlich da ein Glaubenskern möglicherweise verloren geht?
Ich glaube, dass weniger verloren geht und dass mehr zu gewinnen ist. Ich glaube, dass wir als Kirchen viel mehr darauf schauen müssen, was können wir den Menschen mitgeben, dass sie wirklich gebrauchen können und dann ihnen auch die Freiheit zu lassen, es so zu gebrauchen, wie es für sie gut ist. Ich muss ja nicht darüber entscheiden, ob das oder dieses richtig oder falsch ist, sondern ich bin als Kirchenvertreter dafür da, dass ich Menschen etwas von dem zeige, wovon ich glaube, dass es tragfähig ist. Und dann dürfen die Menschen ganz frei damit umgehen und dürfen es ganz frei verwenden. Und ich glaube, diese Weite, die brauchen wir aufs Neue.
Drei Bereiche soll die Freestyle-Religion verknüpfen oder vielleicht wieder neu in ein Fließen bringen. Das mystisch-kontemplative, das liturgisch-kultische und das ethisch-gestaltende, schreiben Sie. Das sind aber ja nun Elemente, die im Grunde wahrscheinlich zu jeder Religion gehören und die Gläubige sich auch immer irgendwie geholt haben und irgendwie kombiniert haben. Also ist das tatsächlich so neu, diese Freestyle-Religion, oder ist das nicht einfach Glaubenspraxis, dass ich Liturgie habe, dass ich Gebet habe im stillen Kämmerlein und dass ich in meinen ethischen Werten mich natürlich auch meiner Religion irgendwie verbunden fühle?
Ich glaube, dass wir einen neuen Blick auf das Ganze brauchen. Also ich beschäftige mich ja mit Spiritualität schon länger. Und wenn man Menschen zuschaut, wie sie Religiosität oder Spiritualität leben, dann fallen mir unglaubliche kleine Elemente auf, die aber irgendwie kein Ganzes geben. Also das heißt, ich sehe Menschen, die in einigen Bereichen unglaublich stark sind, auch sehr engagiert sind zum Teil. Ich habe aber den Eindruck, dass das Gleichgewicht nicht stimmt. Und mir war es wichtig, nochmal neu zu schauen, was braucht eigentlich eine Spiritualität heute, damit sie wirklich im Gleichgewicht ist. Ich sage das mal ein bisschen überspitzt. Also das Meditieren in der Natur und das Gespräch mit Bäumen, das halte ich für sinnvoll und das halte ich für gut. Aber das kann noch nicht alles sein. Und die meisten bleiben irgendwo hängen. Und es fehlt mir genau dieser Ausgleich zwischen diesen drei Bereichen. Und gerade außerhalb der traditionellen Kirchlichkeit scheinen mir die Vereinseitigungen immer stärker zu werden. Und ich wollte nochmal Mut machen, zu schauen, was fehlt mir eigentlich und welcher Bereich müsste eigentlich noch viel stärker bei mir in meiner eigenen Spiritualität gestärkt werden.
Und Sie wünschen sich dann eben eine Spiritualität, die Sie durch die drei Adjektive kennzeichnen: eigensinnig, kooperativ und weltzugewandt. Ehrlich gesagt könnte man diese Adjektive ja jetzt auch in einem Erziehungsratgeber finden. Also wo ist eigentlich da noch der Bezug zur Religion? Also ist das nicht einfach ein Menschsein, was Sie sich da wünschen, ein in der Welt sein und mit anderen sein? Braucht man dazu Religion?
Ja, also das Merkwürdige ist ja, dass wir in einer Zeit leben, in der viele sagen, ich bin spirituell und suchen sich dann irgendetwas aus und sagen, das ist jetzt meine Spiritualität. Und ich finde es interessant, dass Menschen wieder in der Lage sind, darüber auch miteinander zu kommunizieren und ins Gespräch zu kommen. Das heißt, ich versuche Religiosität aus der Privatsphäre auch wieder in einen öffentlichen und in einen halböffentlichen Bereich zu holen, damit wir wieder in der Lage sind, über das, was uns im stillen Kämmerlein bewegt, auch zu sprechen. Viele Formen von Spiritualität heute neigen stark zur Vereinseitigung und ihnen fehlt eben genau diese Fähigkeit. Entweder wird irgendwelchen komischen Lehren gefolgt und es fehlt einfach das Kooperative, dass man nur sein eigenes sucht, oder es wird nur ganz stark aktiv etwas getan, ohne dass auch mal Zeit ist, innezuhalten. Also ich glaube, dass wir neue Formen brauchen, diese drei Elemente wirklich miteinander ins Gespräch zu bringen und dann bitte aber eigensinnig. Das heißt, jeder hat und soll die Freiheit haben, das für sich auch zu gestalten. Aber mal von oben drauf zu gucken, was brauche ich wirklich und was ist essentiell. Dafür habe ich versucht, mal so einen Überblick zu geben und habe den Eindruck, das lohnt, dass man das für sich selber nochmal anschaut.
Für sich selber, aber auch für die Kirche, der Sie da eben die Rolle der Begleiterin eigentlich geben wollen. Ist denn die Kirche dazu fähig, einzelne Menschen in ihrer spirituellen Suche zu begleiten, ohne Glaubenssätze zu diktieren?
Davor stehen wir, genau vor dieser Aufgabe. Also ich glaube, wir brauchen als Kirchen ein neues Rollenverständnis. Wir müssen nicht darauf hinarbeiten, dass 99% unserer Kirchenmitglieder jeden Sonntag im Gottesdienst sitzen, sondern unsere Aufgabe ist es, Menschen in ihren Lebenssituationen zu begleiten und ihnen etwas an die Hand zu geben, mit dem sie dann in ihrem Leben auch wirklich etwas anfangen können. Und das heißt, wir müssen viel stärker nochmal schauen, wie können wir das, was uns wichtig ist, in Formen weitergeben, die für die anderen dann auch wirklich aufnehmbar und verwendbar sind. Und da nochmal neue Fantasie aufzuwenden, das heißt nicht immer zu glauben, es müsse immer alles in die Kirchgemeinde zurückfließen, sondern das ist gut, wenn man kommt, etwas erlebt, etwas lernt und das wieder in seinen Alltag mit hineinnimmt. Ich glaube, da brauchen wir als Kirchen ein neues Selbstverständnis und da sind wir, glaube ich, noch ganz, ganz am Anfang.
Eigentlich ist ja im Mai und Juni auch eine Hochzeit für die Konfirmationen. Jetzt wegen Corona wird da viel verschoben, aber trotzdem werden Sie auch in Ihrer Gemeinde Konfirmandenunterricht oder Projekte haben. Sie sind ja auch zuständig für die Jugendarbeit. Ist nicht die Grundidee von Konfirmation eben etwas zu bestätigen bei den jungen Leuten, also die Lehre sozusagen nochmal zu vermitteln und ihnen klarzumachen, das sind die Grundsätze deiner Kirche? Passt das zusammen mit einer Freestyle-Religion?
Ich glaube, dass wir Jugendlichen heute viel mehr vermitteln müssen, dass sie in der Lage sind, mit religiösen Elementen sich auseinanderzusetzen und damit umzugehen. Ich glaube nicht mehr, dass es heute möglich ist, Sloterdijk hat das mal uneinholbare Sätze genannt. Ich glaube, dass es sehr schwer ist, solche uneinholbaren Sätze für immer für das eigene Leben zu formulieren, sondern dass es vielmehr um die Fähigkeit gibt, immer wieder auf religiöse Traditionen zuzugehen und sich auf sie einzulassen und mit ihnen umzugehen. Das heißt, ich versuche den Jugendlichen beizubringen, sich auf etwas einzulassen, etwas zu probieren und sich mit diesen Dingen dann so auseinanderzusetzen, dass sie es sich aneignen können. Und ich muss sagen, ich habe den Eindruck, das gelingt ganz gut, weil die Jugendlichen es eigentlich gern haben, dass ich ihnen nicht sage, das müsst ihr am Ende glauben, sondern dass sie sehen, ich darf meins finden und ich helfe und mir wird dabei geholfen, dass ich dafür Worte und Ausdrucksformen finde.
Und von dem Wunsch, da auch Nachwuchs zu finden für die kirchliche Jugendarbeit, haben Sie sich dann verabschiedet oder schwingt das trotzdem mit? Das ist ja eigentlich auch immer eine Aufgabe von Konfirmandenunterricht, die jungen Leute eben wieder stärker an die Gemeinde zu binden.
Nein, davon habe ich mich ganz und gar nicht verabschiedet, sondern ganz im Gegenteil. Gerade heute haben wir erfahren, dass wir ein Jugendlager Ende Juni stattfinden lassen können. Und da fahren jetzt eben auch einige meiner Konfirmandinnen und Konfirmanden mit. Und natürlich ist das so, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, weiterhin mit mir und mit der Gemeinde unterwegs zu sein, Dinge zu lernen und auszuprobieren. Aber das sind nicht alle, sondern das sind eben ein paar. Das sind die, die sagen, jawohl, für mich ist Kirche so ein Freiraum, wo ich für mich Dinge ausprobieren, lernen und entdecken kann. Und ich habe den Eindruck, gerade auch hier in der Schweiz, je länger, desto mehr, das hat Chancen, dass es gehört wird und dass es auch Widerhall findet. Aber wie immer in der Jugendarbeit, das braucht natürlich enorm viel Geduld.
Mit Ihrer Gemeinde und auch darüber hinaus haben Sie ein Großprojekt initiiert, jetzt in diesen besonderen Zeiten, eine sogenannte Corona-Bibel, die jetzt zu Pfingsten abgeschlossen wird. Hat auch das was mit Freestyle-Religion zu tun?
Ja, der Witz ist, dass mir das selber erst hinterher eigentlich klar geworden ist, wie eng das mit diesem Freestyle-Konzept zusammenhängt. Also wir haben ja Menschen eingeladen, ein Kapitel der Bibel zu Hause abzuschreiben in diesen Corona-Zeiten, in denen man andere nicht treffen konnte, das einzusenden und daraus werden wir eine St. Galler Corona-Bibel machen. Und das Besondere ist eben, dass man eigene Gedanken, Kommentare, Illustrationen zum Bibeltext hinzufügen kann. Und wir haben jetzt in diesen Tagen Massen von Umschlägen, die uns erreichen. Und es ist unglaublich, wie intensiv Menschen sich damit auseinandersetzen. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir etwas vorgeben, mit dem man sich auseinandersetzen kann und darf, ohne dass vorgegeben ist, was am Ende rauskommen muss. Und die Ergebnisse werden wirklich wunderbar sein und wir freuen uns darauf, wenn die Bibel dann im Herbst fertig ist. Und es wird auch eine Online-Version geben, sodass man dann auch wirklich mal drin blättern kann und gucken kann, wie die anderen ihre Kapitel geschrieben und eben auch kommentiert haben.
Aber gibt es bei den Kommentaren auch Dinge, wo Sie denken, ach nee, also das geht jetzt wirklich nicht oder das entspricht überhaupt nicht meiner Vorstellung von Glauben oder meinem Verständnis von diesem Text? Können Sie da ganz offen sein und sagen, ja, wenn der das so sieht oder die, dann ist das eben so?
Also es geht ja nicht darum, dass ich damit glücklich bin. Und es muss ja auch nicht meins sein, sondern die Einladung ist wirklich, sich auseinanderzusetzen und das in aller Freiheit. Und die Ergebnisse sind wunderbar, weil sie diese Auseinandersetzung zeigen. Und es kann ja sein, dass ich diese Bibel dann durchblättere heute und sage, das finde ich unmöglich. Und in 10 Jahren sage, oh, da hat jemand etwas erkannt, das habe ich damals noch nicht gesehen. Es gibt 2 Projekte, die unsere St. Galler Corona-Bibel-Initiative aufgenommen haben in den USA und in Frankreich. Und die Franzosen haben das Projekt sehr viel enger gefasst. Sie haben sehr viel mehr vorgegeben. Und im Gespräch mit den Franzosen habe ich gedacht, Mensch, ich bin dankbar dafür, dass wir diese Weite haben, dass wirklich jeder alles schreiben darf und dass es nichts gibt, was darin nicht Platz hätte.
Nur dann kann es wirklich eine Freestyle-Religion sein. Vielen Dank, Uwe Habenicht, evangelischer Pfarrer in St. Gallen und Autor des Buchs Freestyle-Religion. Eigensinnig, kooperativ und weltzugewandt, eine Spiritualität für das 21. Jahrhundert. Erschienen ist es im Echter Verlag, 152 Seiten, kosten knapp 15 Euro. In den verschiedenen evangelischen Gemeinden und Landeskirchen gibt es unterschiedliche Modelle für Konfirmandenunterricht. Manche dauern 9 Monate, andere 2 Jahre. Wieder andere legen schon mal in der Grundschule mit ersten Treffen eine Basis. Dahinter stehen viele Konzepte und Studien. Aber wie erlebt ein junger Mensch diese Konfirmandenzeit? Unsere Reporterin Lotte Glatt hat ihre Cousine Helene begleitet, die eigentlich in den nächsten Wochen konfirmiert werden sollte, bis die Corona-Pandemie dazwischen kam.
Warum will sich meine Cousine Helene eigentlich konfirmieren lassen?
Ich finde es halt auch schön, dass ich dann später zum Beispiel Patentante werden könnte. Dass es sozusagen offiziell man ein Mitglied der Kirche ist und es macht einen schon irgendwie in gewisser Hinsicht stolz oder auch glücklich.
Seit Ende August 2019 besucht die 14-jährige Helene den Konfirmandenunterricht der evangelischen Kirchengemeinde in Berlin-Frohnau. Die Konfirmation soll im Juni 2020 stattfinden, so der ursprüngliche Plan. Helene und ich treffen uns einige Wochen nach ihrem ersten Unterricht, um über ihre Erwartungen an das Jahr bis zu ihrer Konfirmation zu sprechen und über ihre Einstellung zum Glauben.
Also am meisten mit auf den Weg gegeben meines Glaubens haben mir meine Großeltern mütterlich, sowohl auch väterlicherseits, da die beide gläubig sind. Väterlicherseits, die sind zwar katholisch und mütterlicherseits sind evangelisch, aber die haben halt mir schon, als ich klein war, immer von Gott erzählt und ich glaube, dass ich deswegen halt auch an Gott glaube, weil das halt schon von Kind auf dazugehört hatte und eigentlich auch klar war.
Während die Vorbereitungszeit auf die Konfirmation in einigen Gemeinden bis zu 2 Jahre dauert, sind es in Frohnau 9 Monate. Und die haben es in sich. Jeden Donnerstag geht Helene in den Konfirmandenunterricht. 2 gemeinsame Fahrten stehen auf dem Programm. Und natürlich sollen Helene und die anderen Konfirmanden regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Um das zu protokollieren, verwenden sie eine spezielle App auf dem Handy, erklärt Pfarrer Ulrich Schöntube, der den Konfirmandenunterricht leitet.
Die Konfirmanden sind ja aufgerufen, unter anderem 15 Gottesdienste im Jahr zu besuchen, um auch zu wissen, wie ein Gottesdienst in einer Kerngemeinde abläuft. Und um darüber sich selbst Rechenschaft zu geben, scannen sie quasi über einen QR-Code ein, welche Gottesdienste sie besucht haben und sehen dann auch untereinander, der Simon, der hat schon 9 Gottesdienste besucht, ich nur 6, dann will ich mal Sonntag gehen. Also sie haben untereinander so ein gewisses Ranking.
Das Handy kommt auch im Unterricht selbst immer wieder zum Einsatz. In einer Stunde setzen sich Helene und die anderen mit dem Thema Gebet auseinander. Dabei sollen sie Bilder auf der Fotoplattform Instagram hochladen, die zeigen, wofür die Jugendlichen im Alltag dankbar sind. Bilder vom Urlaub am Meer oder einem gemütlichen Zuhause kommen da zusammen. Manche schreiben, sie seien dankbar für ihre Haustiere, für die coolste Trainerin oder die besten Freunde. Helene postet ein Bild von der ersten Konfirmandenfreizeit in den Herbstferien.
Man sieht eine sehr nette Gemeinschaft, man sieht uns Konfis. Ich habe halt den Hashtag geschrieben, dankbar von Now, und da habe ich geschrieben, ich bin dankbar, dass ich euch alle kennengelernt habe.
Auf der Konfirmandenfreizeit sei ihre Gruppe eng zusammengewachsen, sagt Helene.
Also am Anfang, der erste Tag, da war schon alles noch recht langweilig. Man wusste nicht, wohin mit sich. So verging die Zeit auch überhaupt nicht. Aber dann schon am nächsten Tag hat man sich dann halt mit allen angefreundet, die dabei waren. Und dann hat das Ganze auch viel mehr Spaß gemacht.
Die Freizeit sei das Herzstück der Konfirmandenzeit, meint auch Pfarrer Ulrich Schöntube.
Die Fahrt im Herbst ist einfach das große Highlight. Mich hat das auch berührt, dass mal Konfirmanden geschrieben hatten, also die Konfirmandenfahrt, das war die beste Zeit in meinem Leben. Das habe ich im Elternabend gesagt und habe die Eltern gefragt, was macht ihr denn nur zu Hause mit euren Kindern?
Auch am Unterricht sollen die Jugendlichen Spaß haben, so Ulrich Schöntube. Deswegen hält er wenig davon, Bibelpassagen oder Psalmen einfach auswendig zu lernen, wie es früher oft der Fall war. Pfarrer Schöntube möchte den Jugendlichen in erster Linie dabei helfen, ihren Glauben mit eigenen Worten auszudrücken. Als Beispiel nennt er den Psalm 23.
Der Herr ist mein Hirte. Nun ist der Hirte vielleicht nicht unbedingt ein Bild von Gott, was Konfirmandinnen und Konfirmanden heute verwenden würden. Was heißt das eigentlich? Wie würdest du es denn heute ausdrücken? Da schrieb ein Konfirmand, der Herr ist mein Navigator. Dann ist das sozusagen ein in ihrer Vorstellungswelt gemäßer Vergleich.
Im Unterricht selbst hält sich Pfarrer Schöntube eher im Hintergrund. Die einzelnen Unterrichtseinheiten leiten rund ein Dutzend Teamerinnen und Teamer. ältere Jugendliche, die selbst vor ein paar Jahren noch Konfirmanden waren und danach eine kleine Ausbildung durchlaufen haben. Sie alle waren von ihrer Zeit als Konfirmanden so begeistert, dass sie als Teamer weitermachen wollten.
Weil ich da selber die Teamer gesehen habe jede Woche, die mir irgendwas beibringen wollen und auch beigebracht haben letztendlich. Und ich wollte das auch weiterführen.
Die waren für mich auch immer irgendwie so ein Vorbild und ich weiß nicht, ich hatte auch manchmal einfach keine Lust zum Gottesdienst zu gehen und so, aber die haben das immer gemacht und da einerseits ein Vorbild, aber auch so persönlich, weil die halt teilweise 2-3 Jahre älter waren.
Ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie man mit Menschen auch richtig umgehen kann und auch wie so die Kirchengemeinschaft funktioniert und auch, dass es halt nicht nur so die Arbeit immer von den Pfarrern oder so kommt, sondern dass halt auch die Teamer einfach die unterstützende Kraft dabei sind.
Die heutige Stunde dreht sich um das Abendmahl.
Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
Nachdem alle zusammen die Bibelverse, in dem das Abendmahl beschrieben wird, rappen und dazu singen, werden die Konfirmanden in 2 Gruppen aufgeteilt. Sie sollen das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci nachstellen. Nur 2 freiwillige Bildhauer dürfen sich das Bild kurz ansehen und die Mitspieler dann auffordern, bestimmte Posen einzunehmen, um Jesus und seine Jünger im Standbild nachzustellen. Die anderen Konfirmanden wissen dabei noch nicht, welches Bild entsteht. Helene ist eine von den 2 Bildhauern. Sie soll das Bild fertigstellen.
Aber so ein bisschen mehr nach da gucken und so ein bisschen so schimpfen oder so ein bisschen so machen. Und einer von euch guckt zu ihr und der andere guckt sie an.
Danach sollen die Konfirmanden herausfinden, in welche Rollen sie gerade geschlüpft sind. Eine Teamerin spricht Nike an, die in der Mitte steht.
Wie fühlst du dich und wer bist du, denkst du?
Der Mittelpunkt.
Okay, und wie fühlst du dich so? Wenn du jetzt siehst, das ist ein Tisch vor dir und, ja gesagt, eine Tafel und alle sind irgendwie auf dich gerichtet.
Ja, wir sind das ein sehr, sehr wichtiger Mensch.
Okay, nachdem ihr steht. Also ihr seid das.
Ich bin der Lüge. Wer bist du?
Jesus.
Yeah.
Ja,
das habe ich auch gesagt.
Also du bist so der Mittelpunkt. Ihr wart,
einer von denen war Judas, glaube ich. Ja.
Nee, Judas ist am Rand. Das war einer von euch beiden.
Oh, Mann.
Weshalb wir das alles gemacht haben. Der Sinn dahinter war, auch wenn Jesus so in der Mitte ist und die Tafel vielleicht nicht alle erreicht von ihm aus, seid ihr trotzdem alle an einem Tisch mit ihm und seid trotzdem in Jesus' Gesellschaft.
Aktionen wie diese sind es, die Jakob beim Konfirmandenunterricht gefallen.
Dass wir jetzt so selbst was machen können und nicht, dass wir jetzt so sitzen und irgendwie zuhören. Das finde ich gut.
Nike klingt etwas skeptischer.
Manchmal ist es ein bisschen langweilig und manche Lieder, die wir singen, sind jetzt nicht so für meinen Geschmack irgendwie, aber trotzdem finde ich es auch cool, dass wir generell was singen.
Für Helene ist noch etwas wichtig beim Konfirmandenunterricht.
Ich gehe sehr gerne, weil ich einfach meine ganzen Freunde wieder sehe, also so, ja, die ganzen Freundschaften, die halt da entstanden sind, dass man da wieder seine Freunde sieht und das halt dann wöchentlich. Das ist schön und generell einfach eine gute Gemeinschaft sind.
Seit Mitte März kann sie ihre Freunde allerdings nicht mehr im Konfirmandenunterricht sehen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist nicht nur die Schule für die Neuntklässlerin mehrere Wochen lang geschlossen. Auch Helenes Konfirmandenunterricht fällt erstmal aus. Ende April wird dann die Konfirmation, die im Juni hätte stattfinden sollen, auf Anfang März 2021 verschoben.
Klar, es ist schade und ich verstehe es auch, dass sie es aufs nächstes Jahr verschoben haben, weil wenn die es jetzt irgendwie auf den Herbst verschieben würden und dann müssen die es nochmal absagen, wäre es halt nochmal ziemlich doof wegen der ganzen Planung. Ja, man muss es jetzt halt hinnehmen.
Eine Gemeinde in Braunschweig bietet zurzeit an, per Videoschalte zu konfirmieren. Der Pfarrer selbst sendet dabei den Segen zur Konfirmation aus der Kirche direkt ins Wohnzimmer der Konfirmanden. Für Helene wäre das nichts.
Also ich glaube, da bringe ich lieber die Geduld auf und warte. Wenn man ja dann in der Kirche ist, dann ist ja auch die Stimmung ganz anders. Man sieht seine Familie, die Familie von den Freunden. Man sieht die Freunde, sind alle beieinander. Und wenn man dann halt im Wohnzimmer jetzt zum Beispiel sitzt und dann über Skype konfirmiert wird, würde ich das komisch finden, weil man hat diese Atmosphäre halt nicht.
Auch ein Online-Unterricht als Ersatz für die Konfirmandenstunden vor Ort kommt für Pfarrer Schöntube nicht in Frage. Dafür sei die Gruppe von rund 30 Konfirmanden zu groß, sagt er. Sollte es in den kommenden Monaten weitere Lockerungen geben, will Ulrich Schöntube den Unterricht nach den Sommerferien fortführen und wenn möglich bis zur Konfirmation weiterlaufen lassen.
Die normalen Inhalte des Konfirmandenunterrichts werden wir im November abgeschlossen haben und dann werden wir in einen neuen, weiteren Themenkreis einsteigen. Und das ist ein schönes Zusatzangebot, so hoffen wir. Das Thema Liebe wird eine große Rolle spielen. Die Frage, wer bin ich? Also da ist noch ein bisschen kreativer Spielraum, aber wir haben schon eine ganze Reihe an Ideen.
Helene jedenfalls wird weiter dabei sein und hat sogar Lust, nach ihrer Konfirmation selbst Teamerin zu werden.
Aber auch Konfirmandenprojekte müssen sich anpassen in diesen besonderen Zeiten. Lotte Glatt hat über das Erleben einer Berliner Konfirmandin berichtet.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Auch wenn sie evangelisch getauft sind, ist es für Jugendliche immer weniger selbstverständlich, sich konfirmieren zu lassen. Und selbst wenn sie es tun, heißt das nicht, dass sie die traditionelle evangelische Lehre uneingeschränkt teilen. Wie Konfirmandinnen und Konfirmanden ihren persönlichen Glauben formulieren und wie sie zu kirchlichem Engagement stehen, das hat die Pfarrerin und Religionsforscherin Muriel Koch aus der Schweiz untersucht. Simon Schomaker hat ihre kürzlich erschienene Studie für uns gelesen.
Ich finde es schade, dass so viele Gottesdienste bei uns so alt und langweilig sind. Ich wünsche so vielen Freunden, dass sie an Gott glauben könnten.
Auch wenn ich nicht gläubig bin, finde ich es wichtig, dass man über verschiedene Glaubensrichtungen Bescheid weiß und wenigstens versucht, sie zu verstehen.
Ich finde, dass die Kirche Gutes tut. Aber Gutes tun kann man auch, ohne an Gott zu glauben.
Diese Meinungen haben Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Schweiz aufgeschrieben. Und zwar während einer Konfirmationsstudie, durchgeführt 2012 und 2013 in 9 europäischen Ländern. Mit der Studie wollten Forschung und Kirche herausfinden, welche Rolle der Glaube für Jugendliche heute spielt. Muriel Koch, Pfarrerin und Religionsforscherin aus Zürich, hat für ihre Doktorarbeit die Meinungsaussagen der meist 15-jährigen Jugendlichen noch einmal intensiver untersucht.
Das passiert schnell, dass man die Jugendlichen als defizitär Kommunizierende wahrnimmt. Also dass die Jugendlichen eigentlich den Glauben verloren haben und die Fähigkeit, darüber zu reden, gleich mit. Und da möchte ich eigentlich ansetzen und uns alle dazu anhalten, ein bisschen genauer hinzusehen und vielleicht unsere Deutungsmöglichkeiten zu schärfen oder zu entwickeln.
Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.
Ansprechen möchte Muriel Koch sowohl die Religionswissenschaft als auch verantwortliche Personen in der kirchlichen Jugendarbeit. In der Studie hatte die Hälfte der Befragten angegeben, tatsächlich an Gott zu glauben. Das sei aber noch lange kein Indiz dafür, dass Jugendliche keinen Sinn für Religion hätten, meint die Forscherin.
Das sieht man ja auch in den Freitextaussagen schön. Da gibt es ja verschiedenste Differenzierungen, was denn genau geglaubt wird und was nicht.
Ich denke, man soll an das glauben, was man will. Jeder hat seinen eigenen Gott. Ich denke, keiner existiert wirklich, aber es gibt uns das Gefühl von Sicherheit.
Ich glaube an eine Kraft und das ist Gott für mich. Doch ich sehe Gott nicht als Person.
Der Religion sollte man kritisch gegenüber sein. Sie richtet auf der ganzen Welt viel Schlimmes und viel Gutes an. Sie bewirkt Hoffnung, doch erzeugt auch Krieg und Uneinigkeiten.
Rund 300 Aussagen hat Muriel Koch für ihre Arbeit ausgewertet. Schnell fiel ihr auf, dass die meisten Verfasserinnen und Verfasser tatsächlich eigene, konkrete Glaubensvorstellungen schildern. Dieses Ergebnis erklärt die promovierte Theologin damit, dass viele Jugendliche eine bestimmte Haltung zur Kirche und ihrer Botschaft haben.
Bei diesen Aussagen der Jugendlichen, die ich untersucht habe, merkt man, dass sie davon ausgehen, dass wir ein Bild davon haben, was wir meinen, wenn wir Gott sagen. Deswegen sind sie motiviert, ihre eigene Sicht darauf mitzuteilen.
Danke für meine guten Freunde, danke, oh Herr, für jedermann. Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann.
Laut Muriel Koch ist die Konfirmation für Jugendliche heute längst nicht mehr der entscheidende Schritt ins Erwachsenenleben. Konfirmandinnen und Konfirmanden genießen vor allem die Zeit, die sie mit Gleichaltrigen verbringen und dass ein Familienfest ihnen zu Ehren gefeiert wird. Der Konfirmandenunterricht weckt aber häufig auch neue Interessen in den jungen Leuten.
Man kann sagen, es gibt Themen, die Jugendliche von Anfang an interessieren, zum Beispiel Freundschaft. Aber Themen wie zum Beispiel die Bibel oder unsere Kirchgemeinde entwickeln sich sehr positiv. Also da gibt es fast 10%igen Zuwachs.
Meine Konfzeit fand ich auch sehr schön. Sie war genial. Ich würde gern öfter was für die Kirche tun und in Gottesdienste gehen, weil ich es sehr schätze, dass die Kirche oder der Glaube einfach immer da ist für einen.
Obwohl ich nicht einmal richtig sagen kann, ob ich wirklich an Gott glaube, engagiere ich mich sehr für die Kirche. Ich habe das diesjährige Konf-Weekend in München mitgeleitet und bin nun auch in einer Pfarrwahlkommission, die bis im Herbst eine neue Pfarrerin aussuchen will.
Dass ich mich so wohl fühle bei uns in der Kirche, hat damit zu tun, dass unsere Kirchenarbeiter unglaublich motiviert und engagiert sind. Sie geben sich sehr viel Mühe, auch für uns Jugendliche und junge Erwachsene die Kirche attraktiv zu gestalten.
Muriel Koch sieht den Konfirmandenunterricht als Chance, mit Jugendlichen intensiv ins Gespräch zu kommen. Die Forscherin nennt ein Beispiel.
Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, dass da irgendeine Kraft ist, da könnte man dann zurückfragen, und inwiefern ist denn das anders als Gott? Und da ist es schon eine Herausforderung, gerade für das Jugendalter auch das Verbindende darin zu entdecken oder aber auch einfach das Stehen zu lassen. Also dass andere Leute einfach in anderer Art und Weise glauben.
Danke, dass ich dein Wort verstehe. Danke, dass deinen Geist du gibst. Danke, dass in der Ferne und Nähe du die Menschen liebst.
Muriel Koch möchte Forschung und Kirche dabei helfen, Jugendliche und ihre Sprache des Glaubens besser deuten zu können. Auch wenn es sich bei ihrem Buch um eine wissenschaftliche Publikation mit der ihnen eigenen Sprache handelt, das Werk bietet intensive Einblicke darin, wie junge Menschen heute über ihren Bezug zu Religion und Glauben sprechen.
Simon Schomecker hat über die Studie von Muriel Koch berichtet. Jugendliche und ihre Sprache des Glaubens heißt sie und ist erschienen im Theologischen Verlag Zürich. Und falls Sie die ganze Zeit gegrübelt haben, ja, es waren wirklich die Ärzte, die da im Hintergrund das wohl bekannteste neue geistliche Lied Danke gesungen haben. Für die einen ist dieser bald 60 Jahre alte Song genial transportierter Alltagsglaube und für die anderen ist er Anlass für Spott und Hohn, weil sie ihn einfach flach und naiv finden. Eingängig ist er auf jeden Fall. Wald gehört in Deutschland Privatpersonen oder Kommunen, aber auch Bistümern, Gemeinden und Landeskirchen. Denn schon seit Jahrhunderten vererben manche Menschen ihr Vermögen der Kirche und das kann eben auch ein Stück Wald sein. Früher wurde aus dem Holzertrag der Dorfpfarrer finanziert, die Schule oder das Gemeindeleben. Heute gilt es erstmal viel zu investieren, denn der Boden ist zu trocken, der Borkenkäfer breitet sich aus und nicht alle Baumarten sind für den Klimawandel gerüstet. Wie sich die evangelische Kirche in Mitteldeutschland damit auseinandersetzt, das hat Blanka Weber erkundet.
Wir laufen jetzt im Revier in der Ecke, wo Kleinstprivatwald ist. Das ist vom Standort her alles Muschelkalk. Das sind ganz junge und flache Böden, die von der Nährstoffversorgung her gut sind. Das Problem ist, es sind relativ junge Böden, ganz poröses Grundgestein, sodass das ganz schlecht wasserversorgte Böden sind. Und wir sind hier in einer Region, wo wir in guten Jahren so zwischen 500 und 550 mm Niederschlag haben. Und in den letzten 2 Jahren ist es deutlich trockener geworden.
Hans Fiedler ist Revierleiter im Forstamt Bad Berka im Revier Nauendorf. Zeit seines Lebens war er im Wald unterwegs. Was er jetzt erlebt, ist neu und alles andere als schön.
Und ich habe immer gesagt, ich würde mir einen irischen Sommer wünschen für dieses Jahr. Ich glaube, selbst wenn wir den hätten, würden wir damit die Käferpopulation, so wie sie jetzt ist, auch nicht einfangen können.
Der Borkenkäfer, in diesem Jahr steht er in der dritten oder gar vierten Generation am Start und sein Flug hat gerade begonnen. Hans Fiedler bleibt vor einer Reihe abgestorbener, dürrer, grauer Bäume stehen.
Es ist noch ein bisschen schlimmer, es sind Mehrbaumarten. Die Fichte fällt uns aus durch einen Borkenkäfer als Nadelbaum. Die Lärche fällt uns aus, da gibt es auch ganz aggressive Borkenkäfer. Die Tanne, da wird es hier in der Region auch mittlerweile schwierig, einfach aufgrund der Trockenheit. Bei der Esche als Laubbaum gibt es das Eschentriebsterben. Wir haben im Bergahorn ganz massive Probleme mit der Rußrindenkrankheit. Das ist ein verrückter Pilz, der mag es warm und trocken, also eigentlich relativ widersinnig. Das heißt, der wird uns jetzt im Zuge des Klimawandels auch mehr beschäftigen.
Menschen, Kirche, Wald, für mich Beruf, Berufung, das war also mein Traum und Wunsch bis heute.
Susanne Biel ist Oberforsträtin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Schon als Kind wollte sie Försterin werden und hat den Beruf als Facharbeiterin von der Pike auf gelernt und später studiert. Heute ist sie für 13.000 Hektar Wald im Besitz von etwa 1.000 Gemeinden und der Landeskirche zuständig.
Also wir denken ja wirklich in Zeitraum über 50, 100, 150 Jahre. Wenn wir eine Eiche pflanzen beispielsweise, rechnen wir damit, dass die mal in 160 Jahren geerntet wird. Und wir hatten gedacht, wenn wir nach und nach auf den Flächen, wo wir Störungen haben, dass wir innerhalb der nächsten Waldgeneration diesen Waldumbau schaffen. Wir sind selber total überrascht.
Das bedeutet, Einnahmen brechen weg. Stattdessen stehen Ausgaben an für Neupflanzungen, Schutzzäune und allerhand Pflege, um junge Bäume großzuziehen.
Also wir rechnen, dass ein Hektar Aufforstung uns etwa mit der Pflege, mit dem Einzelschutz in den ersten 5 bis 10 Jahren um die 8.000 bis 10.000 Euro kostet. Und wir rechnen auch damit, dass etwa 5% unserer Waldflächen jetzt dauerhaft kahl sind. Das wären also 650 Hektar, die wir rechnen, in 10 Jahren aufzuforsten.
Wenn Susanne Biel durch die kirchlichen Wälder streift, so tut sie das mit gemischten Gefühlen. Einerseits freut sie sich, dass jetzt so langsam wieder Waldgottesdienste gefeiert werden können. Andererseits bedrücken sie die ökonomische Last und die ökologischen Sorgen.
Die größten Herausforderungen sind für mich, wir haben ja eine ganz große Palette an Waldeigentümern, dass die Waldeigentümer in der Lage sind, die Waldfunktion zu erhalten. Dass sie also nicht aufgeben, sondern weiter daran arbeiten, dass Wald überhaupt Wald bleibt. Also 1/3 Deutschlands ist Wald und ein großer Anteil davon ist Privatwald, sehr viel auch Kommunal- und Staatswald. Und ich denke, wir werden noch ganz andere Themen haben. Die Wasserkapazität, die Wasserqualität, dass die gesichert ist als wichtige Lebensfunktion für uns.
Auch Tobias Krüger macht sich Sorgen. Er ist Pfarrer der Petri-Gemeinde im thüringischen Mühlhausen. Jahrelang hat er in Tansania gelebt und gearbeitet, wo Wald und Trockenheit ein Dauerthema waren. Wie sieht er den Zustand des Waldes hierzulande?
Wenn man durch den Wald geht und diese Schäden sieht, da ist schon eine Sensibilität da und auch eine Frage. Wir haben Wald, so ein Stück Garten um unsere Kirche, Petrikirche, und da gucken wir auch, was können wir tun für die Insekten und was können wir tun, dass wir mitten in der Stadt so ein bisschen Natur haben.
Erst kürzlich lud er zu einem Gartengottesdienst ein, wenn auch anders in diesen Zeiten des Abstandes. Ende Juni soll es endlich wieder einen Waldgottesdienst geben, denn, so Pfarrer Krüger,
hier erleben wir uns anders als hinter den Mauern der Kirchen, hinter den Steinen, als Teil des Ganzen. Und da kann man auch das Menschsein ein bisschen mehr einordnen, dass wir zwar die Krone der Schöpfung, aber ein Teil sind. Und durch unser Verhalten, durch unsere Art zu leben, auch an der Zerstörung unserer eigenen Lebenswirklichkeit mit teilhaben.
Geht es nach den Wissenschaftlern, so müssen jetzt dringend die Konsequenzen gezogen werden.
Es gibt sehr viele gute Ansätze. Wir wissen zum Teil, was man machen kann und sollte, aber das in die Praxis zu bringen, ist trotzdem keine triviale Aufgabe.
Sagt Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Auch das Anpflanzen von Eichensorten von der französischen Atlantikküste, wie derzeit diskutiert, ist für ihn keine Lösung.
Wir haben Fröste, Spätfröste in Deutschland, die werden wir auch in Zukunft haben. Letztlich brauchen wir Baumarten, die im Sommer mit trockenen und sehr heißen Situationen zurechtkommen, gleichzeitig aber eben auch winterhart sind. Und das ist die spezielle Herausforderung.
Ob das, was heute in den Wäldern als neuer Baumbestand getestet wird, gut oder schlecht ist, das weiß man in frühestens 10 bis 15 Jahren. Susanne Biel von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland wünscht sich mehr Bewusstsein in der Gesellschaft, denn schließlich sei der Wald zum Gemeinwohl aller da. Doch ihn zu erhalten, sei gerade jetzt eine teure Aufgabe.
Also auch die Kirchen sorgen sich nicht nur um den Wald, sie müssen auch kräftig in ihn investieren, Blanka Weber berichtete. Diesen, wie auch die anderen Beiträge der Sendung, finden Sie auch einzeln in unserer DLF-Audiothek oder Sie schauen auf unsere Webseite deutschlandfunkkultur.de/religionen, denn dort finden Sie auch Bilder von der Corona-Bibel, um die es am Anfang der Sendung ging. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.